Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
Die heutige Ukraine wurde voll und ganz und ohne jede Einschränkung von Russland geschaffen.
Собственно, так и сформировалась территория Советской Украины.
Das sagt Wladimir Putin, der russische Präsident, am 21. Februar 2022, wenige Tage also vor dem groß angelegten Angriff auf die Ukraine. In einer Rede an die Nation, so nennt er das selbst, erteilt er seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Geschichtsstunde, auch über die Entstehung der Ukraine. Die sei ein Konstrukt Russlands, also kein souveräner Staat mit eigener Geschichte und Kultur. Und so rechtfertigt er, dass sich Russland die Ukraine einverleiben will. Ukraine. Putins Erzählung dient erkennbar den eigenen Machtinteressen, aber es ist ja auch offensichtlich, dass beide Länder einiges verbindet, auch historisch. Um die Geschichte der Ukraine geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Thema, zu dem viele Hörerinnen und Hörer mehr wissen wollten. Ich bin Jörg Biesler.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus Kiew, Gerd Ruge.
Lenin hängt noch. Aber gegen seine Sowjetunion, so verkündet der Wahlleiter der Ukraine in nüchternen Zahlen, haben sich 90,5% der ukrainischen Wähler entschieden. Über 90% für einen eigenen Staat. Diese Entscheidung der Ukrainer für Selbstständigkeit verändert die Landkarte Europas.
Also die Ukraine ist mit dem Zerfall der Sowjetunion ein eigenständiger Staat.
Das war 1991. Da wird die Ukraine unabhängig. Sie ist nun nicht mehr Teil der Sowjetunion.
Und einen selbstständigen ukrainischen Staat.
In der Ukraine ist das einer der wichtigsten Tage in der Geschichte des Landes, das oft darum gerungen hat, unabhängig zu werden. Angefangen hat alles im Mittelalter, im 9. Jahrhundert. Da bildet sich ein Territorium mit zusammenhängender Verwaltung, die sogenannte Kiewer Rus.
Es ist ein Staatsgebilde gewesen, eine Herrschaft gewesen, in der Ethnien zusammengelebt haben, die wir heute als Russen, Ukrainer und Belarussen beschreiben. Also die sogenannten Ostslawen, die die orthodoxe Taufe auch miteinander teilen im Mittelalter, aber die eben nicht mit Russland zu identifizieren sind.
Martin Schulze-Wessel ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er kennt sich mit allen drei Ländern aus, mit der Ukraine, Belarus und Russland.
Diese Kiewer Rus hatte ihren Mittelpunkt, wie der Name sagt, in Kiew, keineswegs in Moskau, das zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht existierte, das erst im 13. Jahrhundert gegründet wurde, während Kiew eine viel ältere Stadt ist, in der der Großfürst dieser Herrschaft regierte. Und um dieses Großfürstentum Kiew lagerte sich ein Kranz von weiteren Teilfürstentümern, die mit dieser Kiewer Herrschaft verbunden waren. Also Kiew war der Mittelpunkt. Es war ein riesiger Territorialstaat unter Kiewer Führung.
Wenn Sie sagen Territorialstaat, wie hat man sich das vorzustellen in der Zeit? Also da gibt es ja keine Grenzlinien oder Schlagbäume oder Zollkontrollen. Aber was ist der Staat daran? Was ist das, was wir sozusagen als ein homogenes, irgendwie homogenes Gefüge betrachten?
Sie haben völlig recht. Also es gibt keine festen Grenzen in dieser Zeit. Es gibt auch im modernen Sinne gar keinen Staat, sondern eine Herrschaft mit Grenzsäumen und nicht Grenzlinien. Eine Herrschaft, die sehr stark auf Personalität beruht, also auf den Beziehungen des Fürsten zu seiner Gefolgschaft. Das sind mittelalterliche Verhältnisse, die sich eben sehr stark von den modernen Verhältnissen des Anstaltsstaats mit seinen Behörden unterscheiden.
Wenn wir jetzt diese Kiewer Rus nehmen, also dieses frühe staatenähnliche Gefüge, kann man denn tatsächlich sagen, wie ja Wladimir Putin heute argumentiert, das ist die Urzelle des Russischseins, was immer das dann genau bedeutet?
Ja, das ist eine sehr missbräuchliche Interpretation der Kiewer Rus.
Die Kiewer Rus wird heute von Russland benutzt, um das Gemeinsame von Russen, Belarussen und Ukrainern zu betonen. So wie in diesem mittelalterlichen Herrschaftsverbund, so soll es auch heute wieder eine Einheit der drei geben. Die Ukraine wiederum sieht die Kiewer Rus als frühe Form von Staatlichkeit rund um Kiew und damit eben als einen Vorläufer des heutigen ukrainischen Staates.
Und die Herrschaft der Kiewer Rus reicht dann bis ins 13. Jahrhundert, als 1240 die Mongolen Kiew erstürmten. War es mit der Einheit dieses Kiewer Reiches zu Ende. Aber bis dahin bildete es für Jahrhunderte eben einen erheblichen Machtfaktor im östlichen Europa. Es war eine der größten territorialen Herrschaften, die auch Verbindungen zu Höfen im Westeuropa und nach Byzanz eben hin hatte.
Und zerfällt aber dann durch den Einfall der Mongolen, die Kiew erobern. Was bleibt übrig von der Kiewer Rus?
Ja, übrig bleiben die verschiedenen Teilfürstentümer, die dann auch unterschiedliche Wege gehen. Also es gibt die Fürstentümer im Osten wie Sustal, aus dem später dann die Moskauer Herrschaft hervorgeht. Und es gibt die Fürstentümer im Norden, die wie Nowgorod die Verbindungen zur Hansa halten und auch für lange Zeit eine gewisse Eigenständigkeit, auch gewisse demokratische Elemente entwickeln. Und es gibt Teilfürstentümer im Westen wie Halitsch, die Verbindungen zum polnischen Königreich und der Verbindung des polnischen Königreichs mit dem Großfürstentum Litauen eingehen. Das heißt, einige Fürstentümer fallen für Jahrhunderte unter mongolische Herrschaft und werden von der europäischen Entwicklung abgeschnitten. Und andere westlich gelegene geraten jetzt in westlichen Einfluss durch die Zugehörigkeit, durch den Einfluss und dann die Zugehörigkeit zu Polen-Litauen.
Den westlichen Teil der heutigen Ukraine verleibt sich im 14. Jahrhundert Polen-Litauen ein. Die beiden Länder bilden damals eine Konföderation. Andere Gebiete geraten in einem langen Prozess unter russische Herrschaft. Die Ukraine ist aus Sicht dieser beiden Reiche ein Grenzgebiet. Und dieser Zustand gibt ihr auch den Namen. Ukraine heißt Grenzgebiet. Innerhalb dieses Gebiets gibt es aber auch eigene Herrschaftsstrukturen. Die werden von Kosaken gebildet und zunehmend selbstbewusster.
Und es sind die Kosaken, die noch frei sind und die eben aus einer gewissen Widerständigkeit eine eigene Herrschaftssphäre bilden. Dieses Hetmanat, was mit Polen zuerst verbunden ist, dann in einen kriegerischen Konflikt mit Polen gerät. Und in dieser Situation, da sind wir jetzt schon im 17. Jahrhundert, wendet sich dann ein Hetman Chmelnitzki an den Zaren mit der Bitte um Hilfe, um militärische Unterstützung gegen Polen.
Kurzer Exkurs: Kosaken. Die kennen wir irgendwie aus den Sissi-Filmen, aus so historischen Schmonzetten, wo die mit schicken Uniformen durchs Habsburger Reich laufen. Oder aber von Historienbildern, wo die so als ziemlich raue, trinkfeste und streitlustige, meistens ziemlich pausbackige Männer dargestellt werden. Wer sind die? Waren die schon immer auf dem Gebiet der Ukraine?
Das sind natürlich Klischees, beides Klischees. Es ist eine Art Militärdemokratie gewesen. Also es handelte sich um militärisch tätige Menschen, die ihren Hetman wählten und die, wenn sie diesen Hetman gewählt hatten, sich diesem Hetman auch unterwarfen und damit eine ganz eigentümliche Verfassung hatten, sich als frei empfanden und eben in Bezug auf den polnisch-litauischen Staat mit seiner ganz anderen Adelsstruktur auch widerständig agierten.
Woher kamen die? Waren die ursprünglich mal Bauern oder sind die zugewandert?
Ja, es waren in vielen Fällen entlaufene Bauern, die Leibeigenschaft flohen und dann in den Randgebieten dieser polnisch-litauischen Herrschaft Freiheit fanden. Das macht die Eigentümlichkeit der Kosaken aus.
Die Kosaken also befreien sich im Westen der Ukraine von der polnischen Herrschaft. 1648 führt Hetman Bohdan Chmelnitski einen Volksaufstand an. Das Ergebnis ist ein unabhängiger Herrschaftsverband, ein Hetmanat. Der Preis für die Unabhängigkeit auf der einen Seite aber ist eine größere Abhängigkeit auf der anderen Seite, nämlich zu Russland.
Entscheidend ist, dass die Kosaken und die Russen, die 1654 eben diesen Vertrag von Pirjaslav schlossen, dass die mit ganz unterschiedlichen Prägungen in die Verhandlungen hineingingen. Die Kosaken standen zwar im Konflikt mit Polen-Litauen, aber sie hatten das Rechtsverständnis in Polen-Litauen kennengelernt und die Vertragsidee kennengelernt. Also sie glaubten, dass sie sich in Verhandlungen mit dem Zaren wirklich dauerhaft Privilegien sichern könnten. Also Privilegien in Bezug auf Landbesitz, Privilegien in Bezug auf ein eigenes Heer und Privilegien in Bezug auf die freie Wahl des Hetmans. Von russischer Seite wurden die Verhandlungen ganz anders verstanden. Russland war oder der Moskauer Staat war in dieser Zeit ja autokratisch bereits und man verstand die Unterwerfung der Kosaken als eine Ausgangssituation, die es dann den Moskauern möglich machte, danach die Verhältnisse nach eigenem Gutdünken zu verändern. Also aus Moskauer Perspektive war der Treueeid das Entscheidende und war nicht aufgewogen durch Zugeständnisse, durch Garantien, die man den Kosaken machte. Und aus dieser unterschiedlichen Auffassung des Vertrags von Pirjaslav, daraus erwuchsen alle unterschiedlichen Deutungen, die es dann seitdem gegeben hat. Ja, aus russischer Sicht heute spielt der Vertrag von Pirjaslav von 1654 eher eine Rolle als Symbol von Wiedervereinigung, nicht? Es ist nicht erst von Putin, sondern bereits bei den großen Feierlichkeiten 300 Jahre Pirjaslav. 1954 ist die Wiedervereinigung der Völker der Kiewer Rus gefeiert worden, die Wiederherstellung eben eines einheitlichen Staates und die verschiedenen kulturellen Prägungen von Ukrainern spielten damals jetzt auch in den Deutungen von 1954 und später keine tragende Rolle.
Aus ukrainischer Sicht jedenfalls ist das Hetmanat ein unabhängiges Territorium und eben eine frühe Form der heutigen Ukraine. Die Erinnerung an die freien und starken Kosaken spielt deshalb bis heute eine große Rolle in der Nationalerzählung. Und einige der Hetmane werden bis heute als Nationalhelden verehrt. Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit hin. Und wir werden zeigen, Brüder, dass wir vom Stamm der Kosaken sind. Mit dem Stamm der Kosaken identifizieren sich viele Ukrainer bis heute. In der Nationalhymne, der politischen Argumentation, der Kunst und selbst in der Werbung. Kosaken sind überall. Allerdings ist die kosakische Freiheit nur von kurzer Dauer. Der Moskauer Staat und Polen-Litauen teilen 1667 die ukrainischen Gebiete erneut untereinander auf. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verliert das Hetmanat endgültig jede Autonomie und wird von Katharina II. Schließlich komplett beseitigt. Die Freiheit der Kosaken ist damit zu Ende. Aus ukrainischer Sicht jedenfalls gab es im Mittelalter mit der Kiewer Rus und im 17. Jahrhundert mit dem Hetmanat schon unabhängige ukrainische Territorien, die aber nicht sehr lange Bestand hatten. Und dieser Wechsel, das wiederholte Kämpfen um die Eigenständigkeit, das setzt sich fort in der ukrainischen Geschichte. Und da ist nicht selten Russland der Gegner.
Das entwickelt sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine ukrainische Nationalbewegung, die erst nicht eine eigene Staatlichkeit will, aber eine föderale Organisation des Russischen Reiches und damit eine gewisse Autonomie. Und darauf reagiert der russische Staat ausgesprochen heftig. Die polnischen Aufstände werden mit preußischer und habsburgischer Unterstützung niedergeschlagen. Und die ukrainische Nationalbewegung wird von Anfang an bekämpft mit Sprachverboten, also Verboten des öffentlichen Gebrauchs und des schriftlichen Gebrauchs des Ukrainischen und mit anderen Maßnahmen.
Trotzdem hat sich dann eben sehr lange sowas wie eine ukrainische Kultur ja erhalten, muss man vielleicht sagen, vielleicht auch gebildet und verändert in der Zeit. Aber es ist jedenfalls so, dass in der Ukraine nicht vergessen wurde, dass man doch vielleicht nicht genauso ist wie die Leute rechts und links.
Ja, das ist sogar von russischer Seite gesehen worden. Also es gibt aufmerksame russische Reisende, die auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon sehen, dass die Ukraine kulturell anders ist, dass es auch ein Befremden, auch teilweise eine Ablehnung der russischen Herrschaft gibt. Gleichwohl ist es so, dass das russische Imperium natürlich auch integrative Funktionen hatte. Also die Landbesitzer in der Ukraine wurden als Adel in den imperialen Staatsaufbau integriert. Es gibt Adlige, die dann auch einen Aufstieg im 18. Jahrhundert, bereits einen Aufstieg am russischen Hof gemacht haben. Also diese Geschichte ist widersprüchlich, aber man kann jedenfalls nicht davon sprechen, dass es eine differenzlose Einbeziehung der Ukraine in diesen russischen Staat gegeben hätte.
Aus russischer Sicht sieht das aber genau so aus, als Einbeziehung der Ukraine in den russischen Staat. 1863 schreibt der russische Publizist Michail Katkov:
Die Ukraine hatte nie eine eigene Geschichte, hatte nie einen eigenen Staat. Das ukrainische Volk ist seit jeher ein rein russisches Volk, ohne welches das russische Volk nicht weiter sein kann, was es jetzt ist.
In der Ukraine aber hat der Wunsch nach Selbstständigkeit überlebt. Und er geht in Erfüllung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da gründet sich die Ukrainische Volksrepublik, der erste moderne Nationalstaat auf dem Gebiet. In dessen Tradition sieht sich auch die heutige Ukraine, die die Symbolik der Volksrepublik übernommen hat. Die Währung, die blau-gelbe Flagge und auch die Nationalhymne. Die Ukrainische Volksrepublik ist eine Folge des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolution. Ihre Geschichte aber beginnt schon früher, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie bei anderen Nationalstaaten auch.
Das ist erstmal so diese Phase der kulturellen Selbstfindung, auch häufig des Gangs ins Volk. Das hat es bei uns auch gegeben. Also das, was die Brüder Grimm gemacht haben mit dem Märchen und Folklore sammeln und mit dem tiefen Eintauchen in die deutsche Sprachgeschichte. Das haben die Ukrainer etwas zeitversetzt, aber nicht wesentlich später eigentlich. Dann auch begonnen, das war die sogenannte kulturelle Phase.
Das sagt die Historikerin Anna-Veronika Wendland.
Und dann kommt die politische Phase eben obendrauf. Das heißt, die beginnen erste politische Forderungen zu entwickeln. Das bezieht sich da vor allen Dingen noch auf die Sprache im Schulunterricht, bei Gericht, in Behörden. Das bezieht sich auf Vereinsgründungen, Zeitungsgründungen.
Anna-Veronika Wendland forscht am Herder-Institut in Marburg zur Geschichte Osteuropas. Die Nationenbildung findet in ganz Europa etwa zur gleichen Zeit statt, im 19. Jahrhundert, in der Folge der Französischen Revolution, auch in der Ukraine.
Das ist so ungefähr zum Zeitpunkt der 48er Revolution, als die Westukrainer, die zu der Zeit mit Ostgalizien ja zum Habsburgerreich gehören, zum ersten Mal die Möglichkeit haben zu einer politischen Selbstermächtigung. Also da geht's auf die Straßen in der 48er Revolution, da geht's auch in Lviv, Lemberg auf die Straßen. Und da beginnt man eigentlich erst eine Vorstellung davon zu entwickeln, was bedeutet, sich politisch zu organisieren, also in ansatzweise politisch gedachten Vereinen oder zum Beispiel in einer Gruppe von Parlamentariern, die dann eben sich in Wien dann im Reichsrat zusammenfinden. Solche Dinge sind ja völlig neu für die Ukrainer, die vorher eigentlich nur klerikale Eliten hatten. Und diese erste Phase ist entsprechend, wenn man sich da die galizischen Ukrainer der 1840er Jahre anschaut, auch tatsächlich auch noch sehr, sehr stark von gebildeten Priestern bestimmt, die dann eben anfangen, Politik zu machen. Da geht es noch nicht mal besonders um das Verhältnis zur russischen Kultur. Das wird zur selben Zeit in Kiew ausgefochten. Das stammt sehr stark aus dem universitär-intellektuellen Bereich. Und da fangen die halt tatsächlich an, sich sowohl mit Literatur in der ukrainischen Volkssprache auseinanderzusetzen und die auch zu schreiben und die zu propagieren, als auch sie beschäftigen sich sehr stark mit der Geschichte der Ukraine und mit den, wie sie meinen, eben genuin demokratischen Verfassungstraditionen der Ukrainer, die sie von den Großrussen unterscheiden würden. Und das ist dann der Beginn einer, kann man sagen, protodemokratischen Mobilisierung auch in der russländischen Ukraine mit Zentren eben in vor allen Dingen in Kiew, aber auch in Charkiw. Das sind die beiden Universitätsstädte von Russland, vom Kaiserreich gegründete Universitäten, die damals auch ganz, ganz explizit gegen die damals noch sehr starke kulturelle Dominanz des polnischen Adels in der Ukraine gegründet wurden. Und da bilden sich dann diese ersten, kann man sagen, Knotenpunkte, Netzwerke, Schwerpunkte ukrainischer Intellektueller, die dann auch beginnen, erste politische Ideen zu formulieren.
Befreiungskrieg, Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine heißt das aktuelle Buch von Anna-Veronika Wendland. Ich habe sie nach der Entstehung der ersten ukrainischen Nation gefragt. Wie kommt es dann zur Gründung der ukrainischen Volksrepublik? Das ist ja nochmal ein deutlicher Schritt.
Das kommt im Grunde in dem Gesamtzusammenhang der russländischen Revolution, die ja erstmal eine demokratisch-bürgerliche Revolution ist, 1917, und wo dann eben im Grunde Forderungen nach Autonomisierung im Verbund mit Russland, also es geht noch nicht sofort so weit, dass man denkt, man würde eine unabhängige Ukraine aufbauen. Erstmal geht es um Autonomieforderungen, von denen man aber sehr schnell merkt, sie stoßen auf keine Gegenliebe. Auch nicht bei den russischen liberalen Politikern. Das war übrigens auch schon immer das große Problem der Ukrainer, dass sie eigentlich an den Diskursraum der russischen liberalen Reformbewegungen appellierten und da bis auf wirklich wenige Ausnahmen keine Resonanz bekamen. Und das wird dann eben unter dem Druck der Ereignisse, die sich da ja auch überschlagen 1917, dann halt sehr schnell zu Forderungen, jetzt tatsächlich auf Eigenständigkeit zu gehen. Was vor allen Dingen natürlich dann im Zusammenspiel mit sozialen Forderungen dann betrieben wird. Man darf nämlich nicht vergessen, diese erste ukrainische Volksrepublik versteht sich explizit als sozialistische Republik. Das sind also Agrarrevolutionäre, könnte man sie nennen, und Sozialisten, die diese Republik begründen.
Aber sie scheitert. Warum?
Sie scheitert aus vielen Gründen, vor allen Dingen könnte man sagen, an den Umständen, dass in dieser Zeit den Ukrainern eigentlich gar keine Chance gegeben wird, in ihrem eigenen Territorium unter friedlichen Umständen organisch eine Staatsgewalt aufzubauen, die vor allen Dingen auch die ungeheuer großen ukrainischen Gebiete dann auch kontrollieren kann und den Bürgern Rechtssicherheit geben kann und den Bauern das geben kann, was sie am meisten wollen, nämlich Land und Autonomie auf ihrem eigenen selbstbebauten Land. Das kann diese Staatsgewalt zumeist, also in der Zeit, wo es sie gibt, 1918 und dann eben weiter in den Bürgerkriegsereignissen bis hinein in 1920 nicht garantieren, sondern die Verfügungsweite dieser ukrainischen Regierung in Kiew, später ja auch in Lemberg, die beschränkt sich häufig auf ein sehr, sehr kleines Territorium, vielleicht das Gebiet Kiew und einige darüber hinaus. Und gleichzeitig tobt in diesem Gebiet eben ein Kriegsgeschehen, wo alle Dinge gleichzeitig ablaufen. Also wo russische weiße Armeen agieren, wo die Bolschewiki agieren mit großer militärischer Durchschlagskraft, wo Invasionsarmeen, also Briten, Franzosen sind da auch noch zugange, agieren und dann vor allen Dingen natürlich die deutschen Besatzer, die dann das Land fast vollständig besetzen, mit dem Ziel, die Ukraine als Ressourcenlieferanten auszubeuten für das hungernde Kriegsdeutschland.
Jedenfalls kommt es dann am Abschluss dieser Wirren zu einer ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Also die Bolschewiki können sich durchsetzen.
Die Bolschewiki können sich durchsetzen, weil sie zu diesem diskreten Zeitpunkt die einzige Macht sind, die in der Lage ist, Ordnung zu gewährleisten. Und da sind die Leute dann inzwischen so weit, dass sie sagen, sie akzeptieren eigentlich jede Oberherrschaft, wenn sie einfach nur für Ordnung und Gesetz sorgt. Und das können die Bolschewiki in Grenzen.
Aber auch die Volksrepublik scheitert und die Ukraine verliert abermals ihre Freiheit. Mit dem Sieg der Bolschewiki wird die Ukraine Teil der Sowjetunion. Und das scheint erstmal auch gar nicht so schlecht zu sein.
In den ersten Jahren sind die sowjetukrainischen Jahre tatsächlich Aufbau- und Aufbruchsjahre, also auch Jahre eines ungeheuren kulturellen Aufbruchs. Da sammelt sich eigentlich die ukrainische kulturelle Elite, macht irre interessante Experimente, futuristische Theaterstücke und Avantgarde-Kunst und völlig neue experimentelle Formen von Lyrik. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Klassikerbewegung, ne, also Neoklassikerbewegung, die also ganz anders agiert. Aber alles das findet tatsächlich statt in diesen 20er-Umbruchsjahren der Sowjetukraine. Und es findet auch noch eine ganz wichtige andere Entwicklung statt. Ne? Das Programm der Industrialisierung und Elektrifizierung ist natürlich auch ein Programm, was nicht nur Russland der Ukraine aufstülpt, sondern die Ukraine ist quasi ein Kernland dieser Entwicklung. Ne? Die Ukraine ist ja zumindest in ihrem östlichen Teil ein altes Industriekernland des Russländischen Reiches mit dem Donbass. Und dann kommt dieser totale Rückschlag mit der Stalinisierung ab Ende der 20er Jahre.
Josef Stalin wird 1927 sowjetischer Diktator. Die Union führt er mit eiserner Hand. Menschenleben haben für ihn keinen großen Wert. Es geht ihm ums große Ganze. Persönliches Leid, auch von Millionen, nimmt er hin.
Das geht los mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Das sind immer noch 90% der Ukrainer, die sind in der Landwirtschaft und lassen sich das nicht gefallen. Das gibt Konflikte, Aufstände, Niederschlagung. Und schließlich dann eben diese Gewaltaktion der Moskauer Zentralregierung, um diese rebellischen Bauern, die man dann aber auch zunehmend auch mit Ukrainizität assoziiert, um die unter Kontrolle zu bekommen. Also Stalin kriegt tatsächlich Angst, dass er mit, wenn er das nicht unter Kontrolle bekommt und niederschlägt, dass er da die ganze Ukraine verlieren könnte. Und das steuert das Verhalten der Zentralregierung. Und das erzeugt, kann man sagen, diese Dynamik, in der diese Zentralregierung dann entscheidet, auch ganz genuin gegen diese ukrainischen, daneben aber auch noch kasachischen Gebiete. Und in der Ukraine führt das dann eben tatsächlich zu massenhaften Zwangsrequirierungen von Getreide und massiver Erhöhung auch der Abgabequoten, sodass die Bauern das überhaupt nicht technisch leisten können. Und dann bricht tatsächlich infolge dieser Maßnahmen diese gigantische Hungersnot los, die aus Sicht der Ukrainer eben wirklich genozidalen Maßstab hat.
Und für diese Hungerkatastrophe hat sich der Begriff Holodomor durchgesetzt. Ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer betrachten den Holodomor bis heute als Genozid, als Völkermord. Auch der Deutsche Bundestag hat ihn als einen solchen anerkannt.
Ja, es sollte das ukrainische Volk vernichtet werden.
Menschen, die qualvoll an Unterernährung starben.
Gerade wir Deutschen stehen hier in einer besonderen historischen Schuld und Verantwortung.
Gleichzeitig wollen wir mit dem Antrag zum historischen Verständnis beitragen und den russischen Geschichtsrevisionismus im Keim ersticken.
Nicht auch noch die Geschichte darf als Waffe gegen die Ukraine benutzt werden.
Ich würde sagen, auf Grundlage der neuesten Forschung zu Recht. Obwohl man vielleicht einige Einschränkungen machen kann, wenn man sich diese ukrainische Selbstsicht anschaut, die natürlich logischerweise sehr, sehr stark auf das Schicksal der Ukrainer zentriert ist. Man muss aber eben immer dazu sagen, dass in diesem genozidalen Geschehen andere Bevölkerungsgruppen der damaligen Sowjetunion auf ähnlich schlimme Weise betroffen waren. Und allen voran die Kasachen. Das wird in der Ukraine häufig dann vergessen. Also, denn diese Genoziddefinition geht häufig einher, auch mit Versuchen, das als Einzigartigkeit darzustellen. Es war aber, was das Schicksal von Bauernbevölkerung oder von im Falle Kasachstans nomadischen Bevölkerung anging, die sich einfach nicht angleichen lassen wollten in diesem großen sozialen Plan Stalins, denen ging es genauso schlimm wie den Ukrainern. Das muss man im Hinterkopf behalten. So kann man auch viel besser die Geschichte der Sowjetunion in dieser Zeit verstehen, wenn man das nicht ukrainozentrisch sieht. Und das würde ich sagen, tut eine kluge und reflektierte ukrainische Geschichte auch in der Ukraine selbstverständlich heute auch.
Wie ist heute der offizielle russische Blick auf diese Zeit, auf den Holodomor?
Der russische Blick ist nach wie vor die Behauptung, es hätte nie einen Holodomor, also nie einen absichtlich inszenierte, ins Werk gesetzte Hungersnot gegeben, um die Ukrainer zu treffen. Das sei kein Genozid, sondern eben die russische Sicht ist eher, es sei eine, ja, einfach aus dem Ruder gelaufen oder nicht gut organisierte Form, eben die Sowjetunion aufzubauen. Man hätte das damals so tun müssen. Häufig kommt dann auch so ein zynisches, wo gehobelt wird, fallen Späne, Auffassung, ne? Dass Stalin als historische Persönlichkeit gewürdigt wird, weil er eben mit immenser Brutalität dieses riesige Land aus dem Status des Agrarlandes in Industriestatus, in den Status einer Atommacht gehievt hat. Binden kann man sagen, ja, im Grunde 20, 30 Jahren. Und das hätte eben seine Kosten gehabt. So zynisch und rein machtzentriert gedacht wird das heute in Russland. Und es wird also in Bausch und Bogen abgelehnt, dass das ein Genozid sei.
Auf den Stalinismus und den Holodomor mit Millionen Todesopfern folgt dann der Zweite Weltkrieg. Die Ukraine ist einer der Hauptschauplätze. Schätzungsweise 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sterben, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung. 1941 überfällt Deutschland die Sowjetunion und deutsche und verbündete rumänische Truppen besetzen die Ukraine. Das Leid durch deutsche Truppen ist groß, aber es gibt auch Menschen, die sehen in der deutschen Okkupation eine Chance, nämlich die Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, mit ihrem Anführer Stepan Bandera.
Wir müssen jetzt erstmal uns fragen, wie kommt es dann, dass plötzlich nationalbewusste und nationalistische Ukrainer dann im Zweiten Weltkrieg mit Deutschen kollaborieren, weil sie denken, auf diese Weise einen unabhängigen ukrainischen Staat erreichen zu können. Das hat erstmal Erklärungsbedürfnis.
Dazu gehen wir noch einmal zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Die neue, junge Generation, also die praktisch nach den politisch Aktiven von 1917 jetzt kommt, ist in der Westukraine völlig desillusioniert. Ne? Also die Alten haben im Prinzip versagt bei der Staatsbildung. Das ist so der Tenor. Und vor allen Dingen, was versagt hat, so die linke Idee. Die ist nicht mehr attraktiv. Und was attraktiv wird ab Mitte der 20er, das ist was völlig Neues, was Jugendliche auch total fasziniert. Das ist der Kult des Nationalen und des nationalen Führers, wie er da aus dem italienischen Faschismo und dann eben später aus dem Nationalsozialismus, da sich da bietet, das scheint die neue Zeit zu sein. Und in diesem Kontext bildet sich eben als auch in so einer Art Widerstandsaktion gegen diese als Besatzung wahrgenommene polnische Oberherrschaft in der Westukraine, bildet sich diese ethnozentrisch-nationalistische, teilweise auch terroristische Organisation ukrainischer Nationalisten. Und das sind die Akteure, die dann am Beginn des Zweiten Weltkriegs, erst beim deutschen Überfall auf Polen, ihre Chance wittern. Also das sei womöglich das kleine Fenster, was sich jetzt öffnet, um mit sozusagen an den Rockschößen der deutschen Wehrmacht hängend da den ukrainischen Staat erstmal von der Westukraine kommend aufbauen zu können. Gegen Polen natürlich, aber dann natürlich primär gegen die Sowjetunion. Das ist das Programm und das ist der Plan. Und der scheitert natürlich, weil nichts liegt Nazi-Deutschland natürlich ferner, als die Ukrainer einen eigenen Staat machen zu lassen. Denn sie halten ja die Ukrainer genau wie andere Slawen für Untermenschen, die ja schlicht nicht staatsbildungsfähig seien. Also bis auf so ein paar Momente und Fraktionen im NS-Regime, die auf Zusammenarbeit mit Ukrainern setzen, so um Rosenberg zum Beispiel, ist die Politik ziemlich klar, die Ukraine soll ein kolonialer Ausbeutungsraum werden, aus dem man alles rausholt, was geht. Das bedeutet auch, dass man die, die man als nutzlose Esser oder als Feinde ansieht, rigoros auslöscht. Das trifft zuerst einige Millionen ukrainischer Rotarmisten und andere Rotarmisten, also nicht nur Ukrainer, sondern alle Rotarmisten, die auf diesem Territorium im ersten Kriegsjahr in Gefangenschaft geraten, die da jämmerlich verrecken. Das trifft die ukrainischen Juden und das trifft dann auch die ukrainische Zivilbevölkerung, die halt brutal zur Zwangsarbeit rekrutiert wird. In den Anfängen teilweise noch mit, versuchen sie freiwillig nach Deutschland zu locken, dann aber sehr schnell auch mit Zwangsmaßnahmen. Und daran sieht man eigentlich an dieser Trias, ja, so Vernichtung der Zivilbevölkerung, Ermordung der Juden, Ermordung der Rotarmisten, sieht man, wo die Reise da lang geht unter deutscher Herrschaft in der Ukraine.
Und auch Stepan Bandera und seine Union ukrainischer Nationalisten morden für ihre Sache, die Etablierung eines ukrainischen Staats. 1941 ruft die OUN in Lemberg tatsächlich einen ukrainischen Staat aus. Die deutschen Besatzer reagieren mit Verhaftung. Auch Stepan Bandera wird inhaftiert. Er hat alles dem Ziel untergeordnet, eine souveräne Ukraine zu gründen. Und dabei ging er über Leichen und kollaborierte, wo es nützlich erschien, auch mit den Nazis.
Das, was seine Aura ausmacht, jung, radikal, mit krimineller, also politkrimineller Erfahrung, das gibt dann so eine Führer-Aura, sitzt auch wegen Terrorismus im Gefängnis. So, und der kommt dann eben frei, wird aber relativ schnell von den Deutschen dann wieder festgesetzt, allerdings in so einer Art Ehrenhäftlingsstatus. Ne? Also er kommt zwar dann in deutsche Konzentrationslager, dann nach Buchenwald, aber er muss da nicht die Qualen leiden, die andere Häftlinge dort leiden, sondern ist da relativ in einem Schutzstatus wohl, während seine Truppen dann eben ohne ihn weiter agieren. Also die, die dann tatsächlich im Felde dort als antisowjetische Partisanen vor allen Dingen aktiv werden, häufig dann aber auch aktiv werden als später dann eben als Massenmörder an der polnischen Zivilbevölkerung in Wolinien. Was wichtig ist festzuhalten, die Ideologie, die dahinter steckt in dieser OUN, ist Ideologie des integralen Nationalismus. Das heißt, wer sich der ukrainischen Sache anschließt, ist herzlich willkommen, angeblich selbst Juden. Aber wer sich ihr in irgendeiner Weise entgegenstellt und sei es nur durch Passivität oder durch nicht mitmachen wollen, der wird zum Feind erklärt und wird auch rigoros ausgelöscht. Und ja, das widerfährt eben vor allen Dingen der polnischen Zivilbevölkerung, die man einfach ethnisch säubern will. Das ist durchaus ein Projekt dieser Bewegung. Man will das Feld bereiten für einen ethnisch reinen ukrainischen Nationalstaat und da stören diese polnischen Bevölkerungsteile in vor allen Dingen in Wolinien eben.
Trotzdem wird Stepan Bandera heute von manchen in der Ukraine als Held verehrt. Auch der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat im Interview mit Thilo Jung von ihm geschwärmt.
Ein Freiheitskämpfer, da gibt es keine Gesetze, also für diejenigen, die für die Freiheit kämpfen. Also ich meine, Robin Hood wird ja von allen verehrt, aber auch er hat ja nicht quasi laut dem Recht gehandelt, das damals gültig war.
Stimmt. Ja, das kann man womöglich so erklären, wenn man versucht, die ukrainische Bewegung heute oder das ukrainische Selbstverständnis heute mal im Kontext zu sehen, der relativ selten thematisiert wird, nämlich im Kontext von antikolonialen Bewegungen global. Also wir sehen hier Verhaltensweisen in jungen Nationalstaaten, die es auch in Asien, Afrika, Südamerika gibt, die sich ihre Identifikationsfiguren aus ihrem antikolonialen Kampf suchen und dann nicht zimperlich sind. Also da sind jede Menge Figuren dabei, denen man eigentlich nicht die Hand geben würde. Und nehmen wir ein ganz naheliegendes Beispiel. Warum sind die antikolonialen linken Bewegungen aller Welt jetzt so von der Hamas fasziniert? Warum geben die dieses Massaker oder diesen widerwärtigen Pogrom vom 7. Oktober als Akt des Widerstandes aus? Das ist genau dieser Mechanismus, der auch die Ukrainer zur Bandera-Verehrung gebracht hat. Denn das ist eine Figur, die hat für die Nation gekämpft. Egal wie viel Blut sie an den Fingern hat, sie hat gekämpft. Und das ist das Einzige, was zählt in so einer Sichtweise. Das ist sehr fatal, wenn das dann ein Diplomat macht. Das ist sicherlich gut, dass Melnyk ausgetauscht wurde. Aber was ich hier versuche zu erklären, ist, dass es durchaus im Trend antikolonialer Bewegungen weltweit liegt. Damit rechtfertige ich das nicht. Ich sage nur, es ist relativ häufig anzutreffen, dass sich in jungen, neu gebildeten Nationalstaaten oder in Bewegungen, die noch einen Staat bilden wollen, wie zum Beispiel die Palästinenser, dass man da nicht besonders wählerisch ist, wie man sich zum Nationalhelden da auswählt. Und das ist so ein Phänomen, was man in der Westukraine da tatsächlich sehr stark beobachten kann. Werden Bandera auch Denkmäler gesetzt? Eigentlich, das war seit den Ende der 80er Jahre ging das los, weil das auch so ein Gegenprojekt zur sowjetischen Ukraine war und man signalisierte damit auch Widerständigkeit und Anderssein. Das war auch spannend für viele junge Leute und irgendwie sexy. Es ist gegenwärtig nicht in dem Rang einer wirklich staatsabgesegneten oder sanktionierten Form von Verehrung. Es wird eben irgendwie so geduldet, aber es wird auch nicht besonders gefördert derzeit. Das ist so mein Eindruck.
Und man muss auch sagen, es spielt Putins Propaganda eigentlich in die Hände, der immer sagt, da seien in der Ukraine Faschisten am Werk. Hat denn Putin damit recht, dass diese Tradition noch eine lebendige ist?
Putin hat natürlich insofern gar nicht recht, als er die gesamte ukrainische Regierung als faschistisch und als Nazi-Staat bezeichnet. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also heute sind die meisten Ukrainer einfach auf dem Standpunkt einer liberalen, demokratischen, marktwirtschaftlichen Ordnung.
Die Sowjetunion erobert am Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen August 1943 und Oktober 1944 die gesamte Ukraine. Es folgt nach dem Krieg die polnische Westverschiebung. Und erstmals wird damit das gesamte Gebiet der heutigen Ukraine in einem einzigen Staat zusammengefasst, der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik, die als Gründungsmitglied 1945 den Vereinten Nationen beitritt. Für die nächsten 40 Jahre gibt Moskau den Ton an. Es gibt ein eigenständiges Staatsgebiet, aber keine Souveränität. Bis 1991, dem Jahr, in dem die Sowjetunion kollabiert.
Also die Ukraine ist mit dem Zerfall der Sowjetunion ein eigenständiger Staat. Das hat Russland anerkannt und damit können keinerlei historische Argumente herangezogen werden, um das Imperium wieder entstehen zu lassen.
Genau das ist aber das erklärte Ziel von Wladimir Putin, der den Zerfall der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Das will er rückgängig machen und spricht der Ukraine ihre Souveränität ab, greift sie an und hat die Halbinsel Krim und einige Gebiete auf dem Festland bereits annektiert. Und Putin rechtfertigt sich damit, dass in der Ukraine Faschisten herrschen. Martin Schulze-Wessel aber sieht in der Ukraine eine lebendige Demokratie.
Ja, es ist eine traurige Geschichte. Andererseits ist es großartig, was in dieser ukrainischen Demokratie nach 1991 entstanden ist. Also wir blicken ja oft mit russischen Klischees durch die russische Brille auf die Ukraine, immer noch, glaube ich. Also die Ukraine wird oft als ein Staat bezeichnet, der sehr stark von Nationalismus, von Rechtsextremismus geprägt ist. Ganz falsch. Also nur einmal seit den vielen Wahlen, die es seit 1991 in der Ukraine gab, nur einmal hat eine rechte Partei die 5%-Hürde übersprungen. Das Land ist sehr multikulturell. Auch das Russische hatte einen gesicherten Status in der Ukraine, der jetzt im Krieg natürlich bedroht ist. Und es ist ein multikonfessioneller Staat. Also es ist in der Ukraine nach 1991 eine multikulturelle Demokratie entstanden, die ihresgleichen in Europa sucht.
Die Ukraine wehrt sich gegen die russischen Angriffe. Und das ist nicht neu für das Land, das 1991 ja eigentlich auch von Russland als unabhängiger Staat anerkannt wurde und als Gegenleistung die Kontrolle über die Atomwaffen an Russland übergeben hat. In unserer nächsten Folge geht's ums Töten. Ums Töten für Gott. Der Rest ist Geschichte, erzählt die Geschichte des Dschihad.
Ich glaube schon, dass der Islam sich ganz besonders für eine politische und vor allem für eine gewalttätige Interpretation eignet. Es ist insgesamt ein etwas weiterer Weg von Jesus zum Krieg als von Mohammed zum Krieg.
Vielen Dank für diese Folge an Anna-Veronika Wendland und Martin Schulze-Wessel. Und wenn ihr mehr über unsere Gesprächspartnerinnen und Partner wissen wollt, es gibt jetzt Shownotes bei Der Rest ist Geschichte. Ihr findet sie auf Plattformen wie Spotify und Apple. Astrid Heil hat für diese Folge recherchiert, Carina Schröder hatte Regie und Produktion und Monika Dittrich Redaktion. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Aber bevor ihr ausmacht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ein Podcast, in dem es um Freiheit geht. Das Wort benutzen wir im Augenblick ja ziemlich häufig. Bei Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist die Freiheit Programm. Inhaltlich und in der Form. Denn die Schriftstellerin führt wirklich freie Gespräche mit besonderen Menschen und sie sortiert dabei komplexe Debatten. Jeden zweiten Freitag gibt's eine neue Folge. Im Feed findet ihr zum Beispiel schon Folgen mit Michel Friedmann, Arundhati Roy und Slavoj Žižek. Auch die Gäste sind Deluxe. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.
Birds flying high, you know how I feel.
Hallo, ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit. Und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. I'm feeling good. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.